Detektor FM.
Guten Tag, Herr Sörgel.
Guten Tag.
Ist Froomes Starterlaubnis eine Bankrotterklärung für die Anti-Doping-Bemühungen des Radsports in den letzten Jahren?
Ja, ich denke ja, zumal es ja eine Ausnahmegenehmigung, wenn man es genau nimmt, ist, mit der er hier jetzt startet. Früher wurden bei ähnlichen und sogar niedrigeren Salbutamol-Werten im Urin eben Sperren ausgesprochen. Jetzt hat man hier wieder eine Lex Froome, ein Gesetz sozusagen für ihn gemacht, was natürlich komplett inakzeptabel ist.
Vielleicht können Sie mal einordnen, was diese doppelte Dosis des Asthmamittels Salbutamol eigentlich bedeutet. Das ist ja ein Mittel, was tatsächlich auch viele Asthmatiker kennen und regelmäßig benutzen.
Ja, Froome wird ja nicht müde zu erwähnen, dass er seit Kindheit Asthmatiker ist und deswegen Asthma-Arzneimittel benötigt. Dem hat ja auch die WADA, die internationale Anti-Doping-Behörde, zugestimmt und hat gesagt, bis zu einem bestimmten Wert können wir akzeptieren, also einen Wert von Dopingmittel bzw. von Asthmamittel. Es ist ja eben Asthmamittel und Dopingmittel im Körper, können wir das zulassen. Und zwar ist das berechnet auf die Zufuhr als Aerosol, also als Spray. Auf keinen Fall sind Mengen erlaubt, die beispielsweise durch eine Tablette eingenommen werden dürfen. Aber dieser Wert für das Spray, der ist sehr streng und wer sich daran nicht hält, der muss dann wirklich mit Sanktionen rechnen.
Ja, und Froome hat es also nicht als Spray eingenommen oder was lässt sich aus diesem Wert schließen?
Ja, das kann man nicht sagen. Er gibt ja da keine weiteren Informationen. Er kann diese Menge durch einen zusätzlichen Stoß, wie man sagt, bei so einem Asthma-Spray zu sich genommen haben. Also eine Einnahme als Tablette, da schließe ich aus, da hätte der Wert sehr viel höher sein müssen. Also es muss irgendwie zu einer zusätzlichen Dosis gekommen sein über den Spray.
Aber reicht da so ein Hub, wie man glaube ich sagt, als Asthmatiker, um auf 2000 Nanogramm zu kommen?
Ja gut, wir wissen ja nicht genau, ob es ein Hub war oder zwei Hübe. Man muss ja auch bedenken, dass er an diesem Tag exzellent gefahren ist, besser als den Tagen vorher, hat ja sozusagen auch das Ergebnis bei der Vuelta doch da mehr oder weniger umgekehrt. Und das ist natürlich auch sehr verdächtig, denn offensichtlich gibt es ja einen engen Zusammenhang zwischen dieser hohen Konzentration, die im Urin gefunden worden ist, und einer Top-Leistung an diesem Tag.
Der Verdacht, den viele haben, der lautet, bei großen Stars wie früher Jan Ullrich oder Lance Armstrong und nun eben Chris Froome, da drückt man beim Weltradsportverband im Zweifel dann schon mal die Augen zu. Können Sie diesen Eindruck verstehen?
Ja, natürlich. Das ist das allgemeine Prinzip, das für den Sport gilt und für verschiedene andere Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens. The show must go on. Und eine Tour de France ohne den besten Radfahrer, unter welchen Bedingungen er auch immer diese beste Leistungen über die Jahre gebracht hat, sei mal dahingestellt. Aber den besten, spektakulärsten Radfahrer nicht bei der Tour dabei zu haben, das ist natürlich schon ein Nachteil. Auch wenn die Tour, der Meinung bin ich zumindest, ist ja mehr oder weniger auch ein Volksfest, auch ohne ihn hätte stattfinden können. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Werbeverträge, es gibt Fernsehverträge und dazu gehört nun mal jemand wie Froome.
Wie beurteilen Sie denn die Rolle der Institutionen, also der UCI, dann des Rennveranstalters und der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA?
Naja, UCI schon seit niemand denken kann, natürlich undurchsichtig, was jetzt allerdings schockiert, dass auch die WADA, man denkt ja immer, auf die kann man sich im Anti-Doping-Kampf verlassen, aber man kann sich immer auf sie nicht verlassen, denn offensichtlich war sie nicht in der Lage, hier Unterlagen vorzulegen bzw. Beweise zu erbringen, dass man mit so einem Wert einfach eine Sanktion hinnehmen muss, also gesperrt werden muss. Das ist das eigentlich Bittere an dieser Geschichte.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass in früheren Fällen da häufig die Sportler gesperrt worden sind, auch schon für deutlich geringere Dosen. Was hätte man denn aus Ihrer Sicht machen müssen? Also Sie sagen ganz klar sperren.
Ja, was soll es anders geben? Also wenn wir einen Grenzwert haben, der Grenzwert wird überschritten und gibt es ja die sogenannte Strict Liability für die Sportler. Also sie sind für das, was in ihrem Körper und dann letztlich auch im Urin, in dem man ja testet, gemessen wird. Dafür sind sie verantwortlich und die Frage und warum man das Strict Liability nennt, also man kann ja auch sagen, Verantwortlichkeit ohne Rücksicht auf irgendwelche Ausreden, wenn das eben jetzt öfters durchbrochen wird und es ist auch leider schon durch den Internationalen Sportgerichtshof schon öfters jetzt passiert, dann sind wir wirklich wieder 10 Jahre mindestens zurückgeworfen in diesem Anti-Doping-Kampf.
Mittlerweile gibt es ja auch aus dem Pfarrerfeld ziemlich deutliche Kritik an der Entscheidung. Noch vor Jahren wären Äußerungen wie die von Toni Martin wohl fast undenkbar gewesen, der nun sagt, durch die Starterlaubnis für Froome sei der Radsport um Jahrzehnte zurückgeworfen worden. Sehen Sie das denn als positives Zeichen, dass sich da jetzt Rennfahrer auch so äußern?
Nun gut, also da muss man natürlich vorsichtig sein. Ich gehe mal davon aus, dass das, was Toni Martin zumindest nach außen zu zeigen versucht, so in Ordnung ist, dass er zu den sauberen Sportlern gehört. Das ist ja auch durch diverse Medien so transportiert worden. Und dass er sich hier so klar dazu äußert, das ist gut aus dem Fahrerfeld. Aber man muss natürlich Obacht geben immer, es sind ja letzten Endes auch Konkurrenten und letzten Endes geht es natürlich auch wieder um den Sieg, um die Aufmerksamkeit und das liebe Geld.
Jetzt findet ja gleichzeitig mit der ersten Tourwoche auch immer noch die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt. Auch da ist immer mal wieder von Doping die Rede. Gab es gerade in der Dokumentation, auch in der ARD, über Brasilianer, auch über russische Sportler. Können Sie denn da einen Vergleich ziehen, ob der Radsport tatsächlich besonders betroffen ist oder sind die im Radsport und vor allen Dingen vielleicht auch der Weltverband da besonders doof?
Also ich denke schon, dass der Radsport von jeher da stärker betroffen ist als der Fußball, zumindest in Ländern, in denen doch ein relativ starkes Kontrollsystem ist. Südamerika gehört da nicht unbedingt dazu. Also hier muss man einfach sagen, dass die Reinigung des Radsports, die man vor einigen Jahren ja mit großem Trara bekannt gegeben hat, natürlich noch auf sich warten lässt und ist ja auch kein Prozess, den man in ein paar Jahren erledigen kann. Da müssen sich Dinge erst auswachsen und darauf muss erstmal noch gewartet werden.
Wenn Sie Radsport und Fußball vergleichen, wer hat da die effektiveren Anti-Doping-Strategien und wie könnte man die Dunkelziffern vergleichen?
Ja, fairerweise muss man sagen, der Radsport. Ne? Die FIFA bedient sich ja auch selber am System. Ne? Sie kontrolliert alles selbst, der Radsport. Natürlich auch, weil er ganz anders im öffentlichen Fokus stand und angegriffen worden ist, hat ein sehr viel intensiveres Testsystem als der Fußball, das ist schon klar.
Verfolgen Sie selbst die Tour de France, die Sie als Volksfest beschrieben haben?
Ja, in der Zusammenfassung vielleicht und in der Zeitung, aber ist jetzt nicht ein Ereignis, sagen wir mal, wo ich gar nicht drauf warten kann, dass die Etappe beginnt und die Etappe endet und man auf ein wichtiges Ergebnis wartet.
Das sagt Fritz Sörgel, einer der bekanntesten Doping-Experten in Deutschland. Und wir sagen vielen Dank für die Einordnung und das Gespräch.
Gerne.
Detektor FM.